Tara auch. Aus gegebenen Anlass möchte ich vorweg das Datum nennen, an dem ich diese Podcast-Folge aufnehme. Heute ist der 17. Februar 2016 und ich möchte öffentlich und offiziell verkünden, dass ich fertig bin und dass ich durch bin mit der neuen HSV-Führung. 1,5 Jahre haben Dietmar Beiersdorfer und seine Experten es geschafft, den HSV so zu präsentieren und so an die Wand zu fahren, dass ich, der auch immer Geduld geschrien hat, jetzt auch keine Geduld mehr habe und ich bin fertig. Und genau darum, um meine Gefühle zu der aktuellen HSV-Führung, genau darum geht es in dieser Podcast-Folge. Es geht heute nicht um die Mannschaft und es geht nicht ums Trainerteam. Und um das einmal gleich vorweg zu sagen, ich bleibe auch weiterhin HSV-Fan und ich drücke auch weiterhin meiner Mannschaft jedes Wochenende die Daumen und ich hoffe weiterhin, dass wir ab sofort jedes Spiel gewinnen und dadurch noch automatisch in die Champions League kommen und dann in der nächsten Saison, wenn wir halt weiter auch alle Spiele gewinnen, ja auch locker deutscher Meister werden. Natürlich freue ich mich, wenn das so eintrifft und natürlich hoffe ich das auch. Und natürlich weiß ich auch, dass wenn das eintreffen sollte, dass auch dann die Führungs- und die finanziellen Probleme an ACTA gelegt werden. Und dass das völliger Schwachsinn wäre, was ich hier gerade sage, weil dann ja Dietmar Beiersdorfer und seine Crew auf mich runterlächeln kann. Und ich sage euch, ich wäre froh, wenn es so wäre. Ich wäre froh, wenn es irgendwann mal einen Tag X gibt, an dem ich offiziell verkünde, dass das, was ich am 17. Februar 2016 gesagt habe, alles Quatsch war und ich keine Geduld hatte und die Flinte zu früh ins Korn geworfen habe und natürlich alles richtig war, was die neue HSV-Führung da installiert hat und auf den Weg gebracht hat. Ich sage euch, ich würde mich freuen, wenn es so wäre und ich würde mich mit großer Freude entschuldigen. Ich befürchte nur, dazu wird es nicht kommen. Denn dieser HSV wurde von der neuen HSV-Führung völlig an die Wand gefahren. Und warum ich so denke, darum soll es gehen in diesem Podcast. Ich erinnere mich zurück an den 25. Mai 2014, an diese Szene hier.
Ich stelle fest, dass der Antrag des Vorstandes zur Ausgliederung des Geschäftsprofifußball mit einer Mehrheit von 86,9%.
Ich war einer von den knapp 10.000 Mitgliedern, die ihr da im Hintergrund gerade habt jubeln und klatschen gehört, denn ich war natürlich da. Ich habe HSV Plus und diese Bewegung, die Ernst Otto Rieckhoff damals ins Leben gerufen hat, intensiv verfolgt. Ich war an mehreren Informationsabenden da. Ich habe alles aufgesogen, was es im Internet zu finden gab. Ich habe mir natürlich die große Pressekonferenz angeguckt, in dem der designierte Aufsichtsratsvorsitzende Karl Gernhardt gesprochen hat. Und ich war mir ganz sicher, dass durch eine professionelle Aufstellung des Vereins und durch eine professionelle Führung und durch gebündelte Kompetenzen dieser HSV, dieser Traditionsclub, endlich wieder zu besseren Zeiten sich auf den Weg machen kann. Ich war davon fest überzeugt, dass es schlechter als das, was wir in den Jahren davor hatten, nicht mehr geht. Natürlich habe ich auch auf die Not-for-Saler gehört, die gesagt haben, in jeder Mitgliederversammlung, wo darüber diskutiert worden ist, die gesagt haben, denkt daran, dieser Schritt ist unumgänglich. Wenn wir einmal dieser Ausgliederung zustimmen und den Verkauf von 25% der Anteile des Hamburger Sportvereins, wenn wir dies einmal diesen Weg gehen und diesem Zugeständnis machen, dass es dann unumgänglich ist. Das kriegen wir nie wieder zurück. Und ich habe immer bei diesen Sitzungen und bei den Diskussionen immer gedacht, ja, ein Glück ist es so. Ja, das will ich doch auch. Ja, ich will, dass es nicht mehr zurückgeht. Ich will, dass endlich wieder hohe Fußballfachkompetenz den HSV führt, die sich nicht mit hirnlosen Aufsichtsratsmitgliedern über jeden Deal unterhalten müssen, sondern die diesen Verein verantwortungsvoll führen. Und dann natürlich nach den Regeln von HSV Plus. Denn Karl Gernhardt, der ja dann das Sprachrohr zum Schluss wurde, die Figur, an der man sich so festgemacht hatte, Karl Gernhardt hat in all seinen Reden auch immer wieder betont, dass HSV Plus umgesetzt wird. Und das bedeutet eine Entschuldung. Das bedeutet nicht mehr Geld ausgeben für alte Stars, die sich im Herbst ihrer Karriere befinden, sondern der Aufbau neuer Talente, die Suche, das Scouting nach Spielern im näheren Umkreis, im norddeutschen Umkreis und ein schrittweise wieder Heranführen einer großen Identifikation der Spieler mit dem Verein und somit dann auch wieder eine große Fanbase zu schaffen bei den HSV-Mitgliedern. Das war das Ziel von HSV Plus, um das mal ganz kurz zu umschreiben. Und das ist das, was uns auch versprochen worden ist. Übrigens auch wenige Minuten, nachdem die Wahl entschieden worden ist. Hört mal, was Karl Gernandt gesagt hat.
Liebe Mitglieder, dieser Verein, diese Mitglieder, diese Fans, genau diese Mannschaft hat dieses Ergebnis verdient. Herzlichen Dank für dieses ganz klare Votum. Dieses Votum ist die Startlinie. Von heute an geht es los, in dem Konzept HSV Plus das zu erreichen, was wir uns alle, und damit spreche ich wirklich jeden an, alle vorgenommen haben, diesen HSV wieder in die erfolgreichen Zeiten zu führen, wo jeder mit Stolz, jeder mit Spaß, jeder mit Leidenschaft hier in diesem Stadion sitzt und sich darüber freut, den sportlichen Erfolg gemeinsam zu erleben.
Habt ihr gehört, was Karl Gernandt gerade in dieser mittlerweile legendären Mitgliederversammlung im Mai 2014 gesagt hat? Er hat gesagt, ab heute geht es los nach der Struktur von HSV Plus. Und da holte sich Dietmar Beiersdorf an seine Seite, ein Mann, den viele HSV-Fans auch gewollt und gewünscht haben. Ich gebe zu, ich habe nie so ganz verstanden, wieso, weil ich die Zeit von Dietmar Beiersdorfer als Sportchef jetzt nicht als so positiv betrachte. Es war eine gute Zeit, gar keine Frage. Wir haben dort erfolgreich gespielt. Er hat auch tolle Spieler zum HSV geholt und damit gutem Geld wieder verkauft. Wir denken dann nur an Company zum Beispiel oder an Van Beuten oder natürlich an Raphael van der Vaart. Aber unter seiner Zeit gab es auch viel Schrott. Ja, ein Penzer fällt mir jetzt da spontan ein und auch einige andere Spieler auch. Also es gibt Aufstellungen im Internet, die man finden kann, wenn man sieht, okay, was hat der Dietmar Beiersdorfer in seiner Zeit als Sportchef damals dem HSV an Geld gebracht und was hat er verbrannt und das hält sich dann mehr oder weniger die Waage. Das ist halt ein netter Kerl. Ich finde Dietmar Beiersdorfer, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich finde auch weiterhin ist ein netter Kerl, auch wenn ich ihn jetzt in dieser Podcast-Folge sehr stark und ich glaube auch zu Recht stark kritisiere, was aber nichts mit der Person und dem Menschen Dietmar Beiersdorfer zu tun hat. Ich glaube, das ist ein netter Kerl, ein guter Charakter mit den richtigen Werten, aber der anscheinend falsche Instruktionen bekommen hat, diesen Job jetzt beim Hamburger Sportverein anzunehmen, denn ihr habt es gerade gehört, Karl Gernandt hat gesagt, ab heute geht es los mit der Struktur von HSV Plus und nur wenige Monate später hat Dietmar Beiersdorfer in diversen Zeitungsinterviews bekannt gegeben, dass er sich nicht verpflichtet fühlt dem Konzept HSV Plus gegenüber und dass die Zeiten anders sind und dass er frei agieren möchte. So zum Beispiel hat er ja auch angefangen, eine Gruppe von, ich glaube, knapp 300 Personen zu installieren, die ein neues Leitbild des HSV erarbeiten wollen. Natürlich alles mit Hilfe von fremden Agenturen. Und das verwundert dann schon sehr, weil das ist ja genau das, was mich und ich schätze mal ganz viele HSV-Mitglieder doch bewogen hat, für HSV Plus sich zu interessieren und für HSV Plus zu stimmen, weil genau in diesem Konzept HSV Plus ja die Werte und die Leitbilder schon genannt worden sind. Ich habe es ja am Anfang gerade gesagt, ne, also wieder Berufung aufs Wesentliche, aufs Norddeutsche, keine Altlasten mehr kaufen und so weiter und so fort. Also dieses ganze Pipapo, das haben wir eigentlich alles schon erwähnt. Ja, aber Dietmar Beiersdorfer meint, er muss sich nicht dran halten. Na gut. Und war das nicht schön? Das hat sich so richtig gut angefühlt, als Karl Gernandt auch gleich zu Beginn seiner Rede gesagt hat, dass die Grabenkämpfe jetzt vorbei sein müssen und dass man wieder mit stolz geschwellter Brust ins Stadion gehen kann. Weil das war tatsächlich das Problem in den Jahren zuvor, dass sich die Fans untereinander aufgerieben haben. Ja, es gab die HSV-Plusser, es gab die Not-For-Saler, es gab viele Anfeindungen unter den Fans. Das fühlte sich alles nicht mehr gut an und ich glaube, egal ob man ein Not-For-Saler war oder ein HSV-Plusser, Ich glaube, alle von uns haben sich gewünscht, endlich mal wieder ins Stadion zu gehen, um sich nicht mit der großen Politik auseinandersetzen zu müssen, sondern um wieder mal guten Fußball sehen zu können. Das war doch das, was wir uns gewünscht haben. Und Karl Gernandt hat in seiner Ansprache auch ganz richtig darauf hingewiesen, dass nur mit dieser Wahl von HSV Plus natürlich nicht alle Probleme beseitigt sind, denn es liegt eine schwere Zeit vor uns. Ja, man muss Geduld einfordern, das hat er auch gesagt, aber hört mal selbst, ja, in welcher Zeitspanne er das so uns gesagt hat, am 25. Mai 2014.
Wir alle glauben, dass das Engagement und die Qualifikation, die wir mitbringen, reicht, um das Vertrauen, was ihr, liebe Mitglieder, uns gegeben habt als HSV Plus, dieses Vertrauen auch in Taten umzusetzen. Ich weiß, dass es sehr leicht ist, von hier aus davon zu sprechen, dass die Zukunft schön wird. Ich weiß, dass es sehr leicht wäre, Versprechungen zu machen. Aber ich weiß vor allem, und das hat Otto Rieckhoff eben auch gesagt, ich weiß vor allem, wie unendlich schwer es sein wird, Stück bei Stück bei Stück wieder ein Konstrukt aufzubauen, was HSV in eine Zukunft trägt, was diesen Verein, was diese Fans in eine Zukunft trägt, wo jeder mit stolz geschwellter Brust hier wieder in das Stadion geht. Und das wird unser Ziel sein. Wir wollen in 3 Jahren eine solide Mannschaft haben, die auch Nachwuchsspieler aus dem HSV auf dem Rasen sieht. Wir wollen einen Verein haben, der in der Lage ist, in der Transferperiode mit breitem Kreuz aufzutreten, weil die Finanzen wieder geordnet sind. Und wir wollen einen Verein haben, der zwischen dem Amateursport und dem Profisport bei Weitem nur noch darüber lacht, wie wir damals im Jahr 2014 versucht haben zu diskutieren, ist das links oder rechts richtig, ist es schwarz oder weiß, weil wir nach 3 Jahren gemerkt haben, wir haben uns da in Dinge verrannt und vielleicht über Dinge aufgeregt, die gar nicht so es wert gewesen sind, weil wir natürlich als Verein weiterleben werden.
Schön, oder? Das klingt mal richtig gut und Karl Gernandt ist ein höchstwahrscheinlich ein exzellenter Geschäftsmann. Ich meine, nicht umsonst führt er sehr erfolgreich den Weltkonzern Kühne und Nagel, sondern er ist auch ein brillanter Rhetoriker. Gar keine Frage, Respekt für diese Leistung. Aber wenn wir uns auf den Inhalt mal konzentrieren, dann mutet das doch schon ziemlich merkwürdig an, nicht? Also er hat da zum Beispiel gesagt, also in 3 Jahren soll man mit stolz geschwellter Brust und mit großer Freude wieder ins Stadion gehen können und man soll sehen, was sich bei uns entwickelt hat. Zugegeben, die 3 Jahre sind noch nicht um. Es ist erst die Hälfte rum, 1,5, manche sagen auch 1,75. Ich bleib mal lieber bei 1,5 Jahren. 1,5 Jahre sind jetzt vergangen und was hat sich getan? Also kommen wir mal auf die Finanzen. Ja, wir hatten 90 Millionen Verbindlichkeiten und wir haben weiter 90 Millionen Verbindlichkeiten. Der HSV kann überhaupt gar nichts auf dem Transfermarkt ausrichten. Der HSV ist gehetzt. Ja, der HSV hat auch nicht auf junge Spieler gesetzt, so wie es Karl Gernandt angedeutet hat. Nicht so die Jugend. Jetzt können wir natürlich sagen, Gideon Jung wäre so einer. Ja, hoffen wir mal, dass es auch so einer wird. Es ist toll. Nicht? Aber meistens wird er, zumindest Stand jetzt, Mitte Februar 2016, wird er nur dann eingesetzt, wenn die avisierten Spieler irgendwie verletzt sind oder gesperrt. Nicht? Und es gab zum Beispiel einen Spieler unter der Riege von Dietmar Beiersdorfer, der, sag ich mal, perfekt ins neue Portfolio gepasst hätte. Jonathan Tah, 17 Jahre alt, mega Talent, damals schon U19-Nationalspieler, sicher große Vision, auch ein A-Nationalspieler zu werden. Der war beim Hamburger Sportverein, dann wurde er verliehen. Ja, der von Dietmar Beiersdorfer ins Leben gerufene Sportdirektor oder Direktor Profifußball, so heißt es ja. Peter Knebel hat auch gesagt, er hält Kontakt mit den Spielern. Wie er das gemacht hat, wissen wir nicht, aber bei Tag kam zumindest wenig an. Fühlte sich relativ alleingelassen ein Jahr lang vom Hamburger Sportverein und da der HSV auch finanzielle Zwänge hatte, traf es sich dann ja ganz gut, dass Tah dann auch einem Weiterverkauf nicht im Weg stand und ist dann für 7,5 Millionen gewechselt zu Bayern 04 Leverkusen. Und da frage ich mich natürlich als Fan, der sich mit HSV Plus Jahre zuvor beschäftigt hat, wie gesagt intensiv auch auf Informationsabende gegangen ist und den Leitfaden sich durchgelesen hat, ich konnte es nicht verstehen, nicht? Also da ist ein Spieler 17 Jahre jung oder dann war er 18, U19-Nationalspieler, Riesentalent, alle Fußballexperten sagen ihm ein Riesentalent voraus. Er ist Hamburger, ja, er hat wenig Star-Allüren, also, oder eigentlich gar keine. Also das wäre ja ein perfekter Spieler eigentlich, um so das neue Gesicht des Hamburger Sportvereins zu präsentieren, nicht? Kommt aus der Gegend, spielt bei seinem Heimatclub, ja, keine Ahnung, fährt keine Autos ohne Führerschein und und. Also super, ja. Aber den gibt man dann weg. Und zwar natürlich auch, weil der Spieler ein Stück weit es wollte, klar. Er hat keine Entwicklung beim HSV gesehen und wie er es nachher ja auch gesagt hat, wurde mit ihm so gut wie kein Kontakt gehalten. Das ist natürlich super schwach. Aber es waren ja auch finanzielle Zwänge, die dem HSV gedrängt haben zu diesem Schritt. Und ganz ehrlich, liebe Freunde, da müsste ich jetzt stark sein, aber das hat nichts mehr mit Karl Jarche zu tun oder zumindest nur noch ein Teil. Natürlich hat die alte HSV-Führung sich auch hoch verschuldet und das musste Dietmar Beiersdorfer mit seiner Crew mitnehmen. Aber Dietmar Beiersdorfer verbrennt so viel Geld wie keiner zuvor. Ja, dieser geschäftsführende Vorstand verdient so viel Geld wie kaum ein geschäftsführender Vorstand in der gesamten Bundesliga und er ist der teuerste Vorstand der Vereinsgeschichte des Hamburger Sportvereins. Ja, und man hat mit Deals wie zum Beispiel für 8 Millionen einen Lars Sogger zu kaufen oder einen Luis Holtby zu verpflichten oder einen Berami zu holen oder einen Spahic zu holen oder einen Olic zurückzuholen oder einen Diaz zu kaufen. Also es sind ja alles Spieler, wo man sagt, ey, die passen so gar nicht in das Portfolio HSV Plus, aber binden so viel Geld, und du setzt mit diesem Transfergeld und auch den dazugehörigen hohen Gehältern, du setzt den HSV sowas unter Erfolgszwang, dass sich natürlich daraus gar nichts Positives entwickeln kann. Und dann musst du dein Tafelsilber verkaufen. Und das hatten wir in der Vergangenheit auch schon vor Dietmar Beiersdorfer getan. Zum Beispiel ein Heung-min Song, das haben wir dann auch getan mit, das war dann unter Dietmar Beiersdorfer, wobei er da vielleicht gar nicht so viel Schuld dran hatte, mit Hakan Çalhanoğlu, aber dann ja auch mit Jonathan Tah. Und irgendwann guckst du in die Röhre und sagst, oh, so viel ist da ja gar nicht mehr. So, 1,5 Jahre sind rum. Der HSV ist immer noch hoch verschuldet. Der HSV hat immer noch keine Achse in dem 18-Mann-Kader, sage ich mal, die, wo du auch 4, 5, 6 Spieler aus den eigenen Reihen siehst. Ja, ich frage mich natürlich als Fan, langsam verliere ich die Geduld. Glaubt ihr wirklich, dass es in den nächsten 1,5 Jahren dann noch viel besser wird? Also der HSV, die HSV-Führung zeigt mir, nee.
Und dass wir als Verein vereint sind, zeigt einfach, wenn man hier unten steht und nach oben schaut und den Aufwand mitbekommt, von wo überall diese Mitglieder gekommen sind, aus dem Norden, aus dem Süden, aus der ganzen Republik, dann merkt man, welche Verantwortung wir als Aufsichtsrat übernehmen werden. Dann merkt man, welche Hoffnungen mit HSV Plus verbunden sind. Und dann weiß man auch, dass irgendwann abgerechnet wird. Das heißt, wir müssen uns auch dieser Leistungsgüte irgendwann mal stellen.
Genau, Herr Gernand, so sehe ich das auch. Und nach 1,5 Jahren muss man sagen, das ist somit das schlechteste Zeugnis, was man ausstellen kann, ne? Denn die HSV-Fans untereinander sind ja noch lange nicht befriedet, nicht? Es gibt immer noch Anreibung, besonders in den sozialen Medien. Und wenn es halt Personen gibt, wie zum Beispiel Daniel Jovanov auf goal.com oder den Gravesen in der HSV-Arena, die vielleicht manchmal im Ton ein bisschen vergriffen, aber die dennoch immer wieder ihre Finger in die Wunden legen und sagen, wo läuft's nicht, dann werden sie immer noch angefeindet und dann werden sie immer noch beleidigt und beschimpft. Wobei, ja, gerade Gravesen tut das auch und das schmerzt mich manchmal auch. Aber inhaltlich, ja, sorry. Ja, ist da leider viel Wahrheit dran und auch für mich, der jetzt weit davon entfernt ist, in irgendwelche Polemiken abzudriften, muss ich sagen, ich habe kein Vertrauen mehr und irgendwann ist mal Zahltag und nach 1,5 Jahren muss man sagen, schlechter hätte es wirklich kaum kommen können. Dietmar Beiersdorfer hat sich ein Team zusammengestellt, das ja entweder mit Inkompetenz oder mit Unsympathie, wenn es dieses Wort überhaupt gibt, punktet. Ne? Peter Knebel als Direktor Profifußball ist eine, muss man leider sagen, sowohl medial als auch inhaltlich eine Fehlbesetzung. Ich habe gerade die falschen Transfers aufgezählt, die unterm Strich völlig ungenügend sind. Ja, der HSV hat in den ersten 1,5 Jahren 57 Millionen Euro an Transfergeldern ausgegeben. Na, nur mal so im Vergleich, Borussia Mönchengladbach hatte knapp 50, also sie sind da drunter. Und jetzt sieht man mal, wo die stehen und wo der HSV steht. Aber ich weiß, das ist immer so ein bisschen Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Aber der HSV hat knapp, wie gesagt, knapp 60 Millionen, also irgendwie 57 Millionen Euro an Transfergeldern ausgegeben. Und der Wert der HSV-Mannschaft aktuell, Mitte Februar 2016 laut Transfermarkt.de, beträgt nur noch 30 Millionen. Also da kann man ja nicht sagen, dass man da ausschließlich nur Perlen gezogen hat. Nicht? Die meisten Deals waren schlecht. Dann gibt es so ein, zwei, drei Highlights, wie zum Beispiel Gregoritsch, der sicher viel Potenzial hat. Aber die Frage ist natürlich, wie er sich in so einer Mannschaft weiterentwickeln kann. Aber ich sehe halt beim Direktor Profifußball nicht, dass er wirklich Talent erkennt. Ich sehe auch nicht, dass er, ich sage jetzt mal, strategische Deals macht. Für mich der schlimmste Deal, den man je machen konnte, war Drimmitsch. Ja, das meine ich noch nicht mal gegen den Fußballspieler. Wir wissen jetzt alle nicht, wie er in den 15 Spielen, die er für den HSV spielt, ob er jetzt in den Spielen nachher wirklich nur noch grandiose Leistung zeigt oder nicht. Aber ein Spieler für, ich sage jetzt mal, 1,5 Millionen zu leihen plus Gehalt, also irgendwo sind wir bei ungefähr 2 Millionen, für 4 bis 5 Monate, für 15 Spiele, ein Spieler ohne Kaufoption, der danach sowieso weggehen wird, weil wenn er uns nicht hilft, wenn er nicht gut ist, dann wollen wir natürlich auch nicht. Sollte er gut spielen und ein paar Tore vor uns schießen, dann ist er uns eh zu teuer, weil wir halt keine Kaufoption haben und wir auch kein Geld auf der Kante haben. Also der Spieler ist so oder so weg. Und für so einen Spieler so viel Geld auszugeben, für 15, ist der Wahnsinn. Und dann sieht man auch, dass da nicht strategisch wirklich gehandelt wird. Es wird immer rhetorisch gut informiert bei Interviews, das muss ich sagen, auch Peter Knebel kann das ganz gut, ja, also wenn er sagt, wir haben auf jede Situation haben wir auch eine B- und C-Lösung, das ist toll, aber das eine ist das, was man sagt, und das andere, was man macht, nicht? Er hat ja auch am Anfang, als er anfing mit seinem Posten, hat er auch gesagt, also es dient ja auch dem Respekt verliehenen Spielern, wie jetzt Tah oder Demir bei, auch mal Kilometer zu machen, mal sich ins Auto zu setzen, mit dem man persönlich face-to-face auszutauschen und nicht nur, wenn sie mit ihren Mannschaften vielleicht in Hamburg spielen, zweite Liga, also dann gegen den FC St. Pauli, sondern da muss man auch mal so Meilen machen, nicht? Das hat er gesagt und das klingt ja auch super, aber es wurde anscheinend nicht gemacht, zumindest haben die Spieler es nachher nicht gesagt. Und wir wissen alle, dass er ganz oft eine unglückliche Figur abgibt. Ja, jetzt will ich gar nicht mit dem Rucksack kommen, nicht? Weil der, glaube ich, weiß es natürlich auch nicht, aber ich glaube, der wurde ihm schon wohl aus dem Auto auch gestohlen. Also von wegen so jemand, der seinen Rucksack verliert. Das ist ein bisschen mir zu polemisch und natürlich auch zu sehr auf die Spitze getrieben. Aber Fakt ist, dass er wohl erst Tage später gemerkt hat, dass der weg ist. Und ich wundere mich ja sowieso in der Zeit der Digitalisierung, dass man so wichtige Informationen mit einem Rucksack oder mit einer Tasche transportiert. Das war mir eh nicht so ganz klar. Und jetzt hat es wohl der Axel Springer Verlag. Und das bedeutet, dass die HSV-Führung in den nächsten Monaten immer mal wieder gerne an der Nase durch die Arena gezogen wird, nicht? Weil die Journalisten viel Internes des Hamburger Sportvereins kennen. Dann hat sich Peter Knebel auch noch zugetraut, sich auf die Trainerbank zu setzen, nachdem man Joe Zinnbauer entlassen hat. Übrigens, den man auch installiert hat, nachdem man Slomka entlassen hatte. Also das muss man sich auch mal vorstellen, nicht? Also man wollte endlich Kontinuität. Dann kommt Dietmar Beiersdorfer. Ich weiß, ich springe jetzt ein bisschen in meinen Gedanken. Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Aber Dietmar Beiersdorfer beginnt sein Amt. Slomka ist der Trainer. Wie wir jetzt wissen, hat er nicht so viel Vertrauen in Slomka. Lässt ihn aber dennoch die gesamte Vorbereitung machen. Lässt ihn dann auch noch vier Spiele waren es, glaube ich. Lässt ihn auch noch spielen und entlässt ihn dann. Und holt dann Joe Zinnbauer, den wir alle davor nicht kannten, der sich aufgerieben hat für den Hamburger Sportverein. Gar keine Frage, der das Bestmögliche gemacht hat, der aber gar keine Erfahrung hatte. Und als es dann irgendwann nicht mehr ging, hat man ihn entlassen und präsentiert dann Peter Knebel als Trainer. Freunde, also jeder Hollywood-Film würde jetzt abgestraft werden, wenn man sagt, auf so schräge Gedanken kann man doch eigentlich gar nicht kommen, nicht? Gut, Peter Knebel hat nach 2 Spielen dann eingesehen, dass es dann irgendwie auch nicht geht. Und dann wollte man höchstwahrscheinlich Tuchel installieren. Da tut mir zum Beispiel auch die HSV-Führung so ein bisschen leid. Ich glaube, dass man sich schon lange hinter den Kulissen mit Tuchel beschäftigt hat, dass man auch in Gesprächen war. Ich glaube auch, dass die ziemlich fortgeschritten waren. Aber wenn dann, und ich glaube auch, dass der Tuchel zu uns kommen wollte, aber wenn dann Borussia Dortmund hinter den Kulissen auch sagt, du, pass mal auf, der Klopp hört hier auf und wir suchen einen neuen Trainer, wie wär's, dass Dortmund dann die attraktivere Adresse ist als der Hamburger Sportverein. Ich meine, das muss auch der verblendetste HSV-Fan einsehen, dass das so ist. Und ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen, das kann man jetzt auch schnell wieder Dietmar Beiersdorfer und seiner Crew anhängen, dass dieser Deal da nichts geworden ist. Aber ich denke, da wurden sie so ein bisschen unglücklich getrieben, haben dann einen Trainer genommen, der auf der Arbeitssuche war und der sich sehr verbunden fühlt mit der Stadt Hamburg und mit dem Verein, hat man dann Bruno Labbadia installiert. Ich fand das von Anfang an eine ganz gute Idee. Ich halte ihn nämlich nicht für einen Weltklasse-Trainer, aber ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Bundesliga-Trainer mit dem richtigen Herz am Fleck. Und ja, dass der dann auch noch dann nachher die Kurve gekriegt hat, das ist alles schon wieder HSV-Geschichte, dass man da auch Glück gehabt hatte. Aber ich wollte ja zu Peter Knebel kommen. Also zurückkommt ja zu Peter Knebel. Ja, also Rucksackgate, egal wie viel Schuld du hattest, aber alleine, dass du solche Dokumente, das geht alles nicht. Dich als Trainer denn zu setzen, das geht nicht. Und ja, seinen ganzen Job, den er da macht, ich habe es gerade aufgezählt und ich habe es vorhin aufgezählt, welche Spieler wir geholt haben, hat 0,0,0,0 mit HSV Plus zu tun und ist auch nicht perspektivisch, ist auch nicht mittel- und langfristig gedacht, es ist nur hektisch, es ist nur Aktionismus. Freunde, das hatten wir doch auch vor HSV Plus. Genau wegen solchem Aktionismus sind wir doch auf die Straße gegangen als HSV-Fans und wollten ja endlich mal wieder Professionalität und eine mittel- und langfristige sinnvolle Planung, so wie es Karl Gernandt ja uns auch versprochen hat, wie wir es gehört haben. Aber es ist ja nichts geworden, nicht? Dann haben wir da noch den Bernhard Peters. Ich kenne ihn auch nicht persönlich, aber egal, welche Medien man aufschlägt, das sind nicht nur die kritischen HSV-Medien, auch andere berichten nicht unbedingt neutral über Bernhard Peters. Ich will es mal so ausdrücken, er soll nicht der größte Sympathisant sein und soll wohl sehr arrogant sich auch gegenüber den HSV Mitarbeitern verhalten. Und wenn ich dann so bedenke, der HSV hat eh schlechte Karten bei der Jugend, nicht? Dann wenn du einen talentierten Sohn hast, der jetzt Profifußballer werden könnte, da gibt es halt andere Vereine, die professioneller aufgestellt sind als der Hamburger Sportverein. Und wenn du da nicht mit Persönlichkeit punktest, ja Freunde, dann wird es schwer. Ne? Dann wird es sehr schwer. Sehr schwer hat es auch der Finanzchef des Hamburger Sportvereins. Der Wunschkandidat von Dietmar Beiersdorfer war ein gewisser Herr Wettstein. Ein Herr Wettstein, der vor einigen Jahren ein exzellentes Sanierungskonzept für Alemannia Aachen vorgelegt hat. Kurz darauf sind die in die Insolvenz gegangen. Danach war er dann beratend tätig für 1860 München. Wir wissen alle, wie es um diesen Club steht. Ja, und so eine Exzellenz ist dann der Wunschkandidat von Dietmar Beiersdorfer auch für den Hamburger Sportverein. Und der Wettstein, der hat ja nun gerade Anfang des Jahres 2016 gesagt, dass der HSV sportlich wie finanziell ein Sanierungsfall ist, nicht? Und das macht es natürlich schwer für den Hamburger Sportverein, nicht? Wo sind die strategischen Partner, möchte man dazu rufen, die uns ja versprochen worden sind, nicht? Weil 25% darf ja diese neue HSV-Führung auch veräußern. Und ja, ich sag mal, in den kleinen Runden, in den Informationsabenden, die ich so besucht habe, da wurde natürlich oftmals der FC Bayern München als Vorbild genannt, nicht? Die haben 3 strategische Partner, die sich eingekauft haben beim FC Bayern München. Das ist Audi, das ist Adidas und das ist die Telekom, nicht? Das sind natürlich 3 Global Player, die richtig viel Geld in die Hand genommen haben und ja, die, sage ich mal, auch schon signalisieren, in welche Richtung es beim FC Bayern zu gehen hat, nicht? Und Hamburg, ja, der HSV, ja, kommt aus der zweitgrößten Stadt Deutschlands. Ja, wir sind eine Handelsstadt, ja, viele Weltkonzerne sind bei uns beheimatet. Und natürlich haben wir uns auch überlegt, in Hamburg gibt es auch Minimum 3 Firmen, die sich mit dem HSV super identifizieren können und ja, dann als strategische Partner fungieren können. Wahnsinn, nicht? Also, was haben wir uns da schon alles ausgemalt? Und ja, was ist daraus geworden, nicht? Ein Agrarbauer, ein Weinhändler. Warte mal, der Agrarbauer hat es, glaube ich, schon wieder verkauft, seine Anteile. Dann Weinhändler und, naja, ihr wisst es selbst. Es ist völlig, Völlig erschreckend. Ja, mittlerweile hat Klaus-Michael Kühne, der, man kann zu ihm stehen, wie man will, ich sehe ihn jetzt sehr kritisch, aber nichtsdestotrotz, hat er uns ja ab und zu mal den Arsch gerettet. Dem gehören mittlerweile gut 11% des Hamburger Sportvereins. Und übrigens, die bekommen wir nie wieder. Nie wieder. Und jetzt ist natürlich die Frage mit den anderen ja, Weinhändlern und Co. Wie viel Prozent können wir eigentlich noch verkaufen und was ist das eigentlich noch wert? Und welcher Weltkonzern setzt sich eigentlich mit Agrarbauern und Weinhändlern und so weiter an einen Tisch und diskutiert über die Zukunft des Hamburger Sportvereins? Das ist ein bisschen schwer vorzustellen, muss man sagen. Und ob ich Herrn Wettstein jetzt zutraue, aufgrund seiner Vita, dass er den HSV sanieren kann in den nächsten 1,5 Jahren, ne? Weil dann sind ja die 3 Jahre um, von denen Karl Gernand vorhin gesprochen hat. Also das befürchte ich mal, ist mehr als fraglich. Ja. Ja. Wen haben wir da noch? Ja, wir haben hier einen Joachim Hilke da immer noch sitzen. Der war ja auch schon bei der alten Riege beim HSV aktiv. So richtig, was er macht, wissen wir alle nicht. Ja, was ist so wirklich sein Tagesgeschäft? Marketing oder so? Hört man dann, aber was macht er noch wirklich? Und was wird überhaupt gemacht? Weil wenn der HSV oder die neue HSV-Führung in den letzten 1,5 Jahren für etwas stand, dann ist das ja für Outsourcing, nicht? Viele Dinge wurden ja ausgesourced in den letzten Monaten, nicht? Also auch unser Trainingslager zum Beispiel oder Freundschaftsspiele werden jetzt von einer externen Agentur organisiert, die dafür logischerweise gut honoriert wird, nicht? Und andere Dinge wie zum Beispiel die PR-Abteilung, nicht? Social-Media-Kanäle und so weiter, alles ausgesourced, nicht? Machen alles Agenturen. Das wäre ja, muss ich sagen, gar nicht so zu kritisieren. Ja, das ist ja auch ein gangbarer Weg. Wenn man auf der anderen Seite dann aber auch Mitarbeiter einspart. So hart das natürlich klingt in der heutigen Zeit, nicht? Wer mag schon gerne Menschen entlassen? Natürlich keiner gerne, aber nichtsdestotrotz. Also der HSV hat eine starke PR-Abteilung. Man liest immer wieder so um die 20 Personen. Ne? Nur mal so unter uns Klosterschwestern. Der FC Augsburg hat 15 Personen, die den gesamten Verein führen. Den gesamten Verein. 15 Personen. Der HSV hat über 20 Personen nur in der PR-Abteilung sitzen. Und da fragt man sich natürlich, warte mal, aber wenn die PR ausgesourced wird und wenn die Social-Media-Kanäle und die Betreibung dieser Social-Media-Kanäle auch ausgesourced wird, was machen diese 20 Mitarbeiter denn dann noch? Also, ja, du kannst natürlich ein Trainingslager von einer Agentur organisieren lassen, dafür Geld zahlen, das ist super, das ist okay. Aber dafür musst du mir doch auf der anderen Seite aber auch sagen, okay, wo hast du jetzt aber auch Geld eingespart? Ist das jetzt ein smarter Deal? Denn der HSV hat 90 Millionen Verbindlichkeiten, das wissen wir alles. Und das sind natürlich zum überwiegenden Teil Gelder, die auch direkt oder indirekt mit den Fußballspielern zu tun haben. Aber es sind natürlich auch viele Millionen, die der HSV selber intern verbraucht. Ja, ich habe es vorhin gesagt, teuerste Führungscrew aller Zeiten. Und da muss man natürlich hinterfragen, was tun die denn eigentlich dann für ihr Geld, nicht? Diese Mitarbeiter zum Beispiel. Und auf diese Fragen wird nicht geantwortet. Dr. Rogalla hat bei der letzten Mitgliederversammlung im Januar 2016 genau diese Frage gestellt, nicht? Also sagen Sie doch mal, wo haben Sie denn etwas eingespart? Und Karl Gernand hat auf dieser Mitgliederversammlung gesagt, also dass man nicht auf jeden Kleinkram antwortet. Exzellent, meine Herren. Exzellent. Nein, liebe HSV-Freunde, achso, muss ich jetzt noch über den Pressesprecher Wolf sprechen, der wirklich seit Jahren keinen guten Job macht. Er sieht gut aus. Es ist ein attraktiver Mann. Das will ich ihm nicht absprechen. Aber mit was für einer Unverschämtheit, der manchmal durch Pressekonferenzen führt oder wenn, keine Ahnung, ein Spatenstich geleistet wird beim Hamburger Sportverein, um den HSV Campus jetzt ins Leben zu rufen. Natürlich auch nur mit finanzieller Unterstützung von externen Personen. Ja, aber dann, also den Campus, also etwas, was seit Jahren beim HSV in der Schwebe ist, wo viele Mitglieder privates Geld gespendet haben, das ja zweckentfremdet worden ist, eine ganz sensible Geschichte, ja, und dann ist der Tag X da und es wird der Spatenstich gemacht und es wird eine Pressekonferenz dann vor Ort gemacht und da sieht er aus, als ob er gerade vom Campen kommt, nicht, während um ihn herum ein Alexander Otto mit Anzug und Krawatte dasteht. Also das sind Kleinigkeiten, aber es sind so handwerkliche Fehler, wo ich so denke, was gibt es, also warum hat dieser Herr Wolf noch diesen Posten, nicht? Und wann fängt der HSV an, mal wirklich sich zu restrukturieren? Und ja, Ich komme zum Fazit meines Podcasts, der jetzt hier schon über eine halbe Stunde gegangen ist und ich hoffe, euch auf der einen Seite halbwegs gut unterhalten hat, aber auf der anderen Seite mit Sicherheit auch wehtat. Ich habe jegliche, aber auch wirklich jegliche Zuversicht in Dietmar Beiersdorfer und in Peter Knebel, Bernhard Peters, Jochen Hilke, Wettstein, Wolf, ich habe sie verloren. Und ich glaube auch nicht, dass sich in den nächsten anderthalb Jahren etwas tut. Dazu waren die Fehler, die gemacht worden sind, zu massiv. Dazu wurde viel zu sehr als Aktionismus gehandelt. Und was so erschreckend ist nach eineinhalb Jahren, ist diese finanziellen Engpässe, die man hat und die Zwänge, die natürlich das Grundübel sind. Man hat sie nicht bekämpft, weil man hat, wo noch Geld da war, es mit vollen Händen ausgegeben. Ja, ich habe die Spieler vorhin aufgezählt. Ja. Also kommt mir nicht mit Altlasten. Natürlich hat dieser neue Vorstand auch Altlasten, aber ihr habt die Worte von Karl Gernandt gehört. Ich hatte wirklich im Mai 2014 das Gefühl, jetzt kommt hier hohe Kompetenz, die Zeit braucht, man hat ja selber von 3 Jahren gesprochen, die Zeit braucht, ja, langsam diesen Verein zu entschulden, ihn wegzunehmen von den Fußballspielern im Herbst ihrer Karriere hin zu jungen, heißen, hungrigen Spielern aus der Region oder aus dem Umfeld. Das bedarf alles seiner Zeit, denn wir wollen ja alle auch in der ersten Liga bleiben. Das geht nicht von heute auf morgen. Du brauchst am Anfang sicher eine Achse, auch mit routinierten Spielern, aber die muss halt auch Stück für Stück, Step by Step, durchbrochen werden und der HSV hat es nicht getan in den letzten eineinhalb Jahren. Die Wege dorthin sind nicht bei null, aber die sind in einem einstelligen Prozentbereich. Die sind ganz, ganz, ganz schwach. Dafür ist der Aktionismus und Namen einkaufen und nicht auf die Fans hören. Dafür ist dieser Prozentsatz halt extrem hoch. Ich hatte schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, wo ich gesagt habe, ich fühle mich als Fan verarscht und HSV Plus wird von der neuen Führung mit Füßen getreten. Ich weiß, das waren harte Ausdrücke. Vielleicht würde ich es heute nicht mehr ganz so drastisch ausdrücken, aber im Inhalt stimme ich dem noch zu 100% zu. Und ich wüsste hier nicht, was passieren sollte, um mein Vertrauen zurückzugewinnen. Jetzt könnte man natürlich sich fragen, okay, was ist jetzt die Konsequenz daraus? Was ist die Quintessenz aus diesem Podcast? Nicht? Möchte ich eine neue HSV-Führung, nochmal wieder alles neu? Ja, die sollen alle zurücktreten, es muss was Neues her. Ehrlich gesagt, das kann ich euch gar nicht so beantworten. Ich möchte endlich, dass nach dem, wofür ich als Fan gekämpft habe, ganz viel Freizeit geopfert habe. Ich bin übrigens, nur mal by the way, weil das Karl Gernandt ja vorhin auch erwähnt hat, wenn er so guckt, wo die alle herkamen. An dem Tag hatte ich knapp 300 Kilometer entfernt, an dem Wochenende, wo diese Mitgliederversammlung war, hatte ich ungefähr 300 Kilometer entfernt ein Arbeitswochenende für meine Company. Und ich bin morgens um 6:30 aufgestanden, habe mich ins Auto gesetzt, bin dorthin gefahren und nach der Wahl bin ich zurückgefahren und habe dann wieder am Arbeitsabendessen 300 Kilometer entfernt von Hamburg wieder teilgenommen. Und vielen anderen ging es doch genauso. Wir haben so viel auf uns genommen. Wir lieben diesen Verein. Wir setzen so viel Leidenschaft in unser Hobby, in dieser HSV-Welt, dass es einfach schmerzt, wie Dietmar Beiersdorfer und seine Männer uns nicht wahrnehmen und uns nicht mit auf den Weg nehmen und kein klares Ziel haben, wirklich. Zwar immer vom Masterplan sprechen, aber der ist einfach nicht zu erkennen und den wird es auch nicht geben, ehrlich gesagt, weil da sind so viele Zickzacks drin, dass man sagt, es ist so großer Aktionismus in dem Handeln und dass ich sagen muss, in den letzten Wochen und in den letzten Monaten schwand immer mehr Vertrauen in diese Führung und jetzt ist der Tag gekommen, wo ich sage, ich habe sie nicht mehr. Ich habe auch keine Lösung, aber ich bin ich fühle mich wirklich persönlich angegriffen und verletzt und wenn ich es drastisch ausdrücken müsste, ja, unter der Fußballsprache redet man ja manchmal Klartext, dann fühle ich mich halt auch, wie ich es schon vor ein paar Monaten gesagt habe, verarscht. Weil die Leitbilder für die HSV Plus stand einfach nicht gelebt werden. Zu keinem Zeitpunkt Und das ist erschreckend. Und deswegen befürchte ich, müssen wir weiterhin auf Worthülsen uns verlassen. Und ich glaube, dass der HSV keinen guten Verlauf nehmen wird. Ob es tatsächlich mal so ein Riesenverein wie der HSV bis den wirklich mal treffen wird und ob der in die Insolvenz geht, das mag man sich gar nicht vorstellen. Das mag ich mir heute auch an diesem Tag nicht vorstellen, aber unwahrscheinlich ist das nicht. Wahrscheinlich, ja höchstwahrscheinlich, dass der HSV irgendwie krampfhaft am Leben gehalten wird, aber die Totengräber sind Bernhard Peters, Peter Knebel, Jochen Hilke, Wettstein und natürlich Dietmar Beiersdorfer und auch Karl Gernandt, der so eine tolle Rede gehalten hat, die 1,5 Jahre später einen nur noch verbittert zurücklässt.
Herzlichen Dank. Ich hoffe, dass Sie das Zutrauen haben, dass dieser Aufsichtsrat sich sehr viel Mühe geben wird, viele Dinge weiterzuführen, aber vor allen Dingen auch viele Dinge sehr gut zu machen. Herzlichen Dank.
Also Herr Gernandt, bis jetzt war so gut wie gar nichts sehr gut. Und ob das in den nächsten 1,5 Jahren noch passieren wird, es steht zu bezweifeln. Und damit möchte ich enden, mit diesem nachdenklichen Wort möchte ich enden, mit dieser langen Nur der HSV-Podcast-Folge. Wie am Anfang ich es schon gesagt habe, werde ich natürlich weiterhin den HSV verfolgen und ich werde auch weiterhin meine Podcast-Folgen aufnehmen, so wie ihr es in den letzten Jahren gewohnt seid, immer vor einem Spiel und nach einem Spiel. Und ich werde dann, so hoffe ich es zumindest, mich immer auf das jeweilige Fußballspiel und auf die jeweiligen Spieler und Trainer konzentrieren und möchte dann etwas weniger über die Führung sagen. Natürlich, wenn in Zukunft etwas passiert, was besonders zu kritisieren ist oder auch, und das würde mich natürlich besonders freuen, was auch besonders zu loben ist, dann werde ich das auch nochmal erwähnen, aber ich möchte endlich zurückkommen, mich bei meinen Podcast-Folgen mich wirklich nur um das Tagesgeschäft zu kümmern und nur und mit einem, naja, nur, aber mit einem ganz großen Fokus halt auf Mannschaft, auf Trainer und auf das jeweilige Fußballspiel. Und nicht mehr auf die Führung, denn wie ich es gesagt habe, mit der habe ich fertig. Vielen Dank für euer Ohr, vielen Dank für euer Interesse. Nur der HSV. Tschüss aus Hamburg.